Herzlich willkommen zur Folge, die 100 Folgen nach der 209. Folge erscheint, nachdem ich eben die Einleitung verkackt habe. Wir besprechen heute für euch den Film Gravity, das heißt, die Claudia wird ihn besprechen und wir werden sie befragen. Denn mit mir hier zum ersten Mal mit neuem Namen Claudia Nördinger.
Hallo.
Und neben ihr der Astronaut, das ist Robert Krüger.
Ach, keine grüne Neune, hallo. Stefan Giesbert treibt dann jetzt wohl ab ins All.
Tschüss. Später kommt noch aus dem All zurück Martin Narajak, aber der ist noch nicht da.
Das Coole ist ja auch, wenn du dann abtreibst, wir haben dich ja immer noch über Funk drin, das heißt, du kannst genauso
kann
weiter
aufnehmen. Ja,
das spielt eigentlich keine Rolle für die.
Das heißt, totaler Quatsch, wenn ich leiser werde.
Genau, natürlich.
Ja. Man würde dich, so, Marco, so, sowieso nicht abwechseln.
Du Nerd. Ja.
Gravity, worum ging's?
Wer heißt denn hier Nördinger?
Ich?
Oh, Riesenscherz. Oh.
Ab jetzt für immer. Ist so cool, weil seit dem Kindergarten hat niemand mehr einen Scherz über meinen Namen gemacht. Und jetzt geht's wieder los.
Ab dem Kindergarten? Was macht man denn über deinen Namen für Scherze?
Ah ja, Penner und Porner und P, was immer man damit machen kann und sowas halt so alles.
Kinder Penner. Können so gemein sein.
Ja.
Gut, dass wir nie Kinder waren.
Mein Vater hat mir damals zu meinem Trost gesagt, dass bei ihm es auch schon war, also quasi in den 50er Jahren, ja in den 40er Jahren, war es auch schon so, dass jeder dachte, er sei der Erste, dem es auffällt, dass man auch aus statt Perner Penner sagen könnte. Und als dann bei mir in den 80ern immer noch jeder dachte, er ist der Erste, dem es auffällt, ja, war das offenkundig falsch. Also ich habe den Film Gravity gesehen. Über den ja viel gesprochen wurde. Das heißt, die meisten werden schon irgendwas gehört haben. Es ist der aktuelle Film von dem Mexikaner Alfonso Cuarón oder sowas heißt er doch. Das ist der, der Children of Men gemacht hat. Die Hauptrolle spielt Sandra Bullock und George Clooney. Und
gibt es überhaupt noch andere Leute? In dem Trailer sieht man ja nur so die beiden da.
Ja,
ich glaube, in dem Trailer sieht man nur Sandra Bullock, oder?
Nehmen Sie doch George Clooney.
Echt?
Es gibt auch noch andere Person, aber in sehr, sehr geringem Umfang. Also Okay. Es ist schon.
Also schon so ein bisschen, wie der Robert gesagt hat, Open Water mit ins Weltraum. Oder was?
Ich habe das nur zitiert. Es kam aus einem anderen Podcast.
Also auf jeden Fall ist es so, dass ein Film ist, der mit sehr, sehr wenigen Personen auskommt.
Ein Kammerspiel
im Weltraum.
In einer
großen Kammer. Großen Kammer.
Aber man hätte es auch auf einer Bühne spielen lassen
können. Ja, also das ist natürlich denkbar. Also mal davon abgesehen, dass es ein bisschen schwierig ist, das mit der ohne Schwerkraft
also
und sowas. Ist
halt ja, aber das hat doch hier Tom Cruise mit der Bauchbinde bei Mission Impossible.
Ja, aber es gibt recht eindrucksvolle Szenen, wo zum Beispiel Sandra Bullock irgendwie so ins Driften gerät und kopfüber dann immer wieder sich dreht und sowas, ganz oft. Mhm. Und man dann sieht, okay, das ist ziemlich krass und sie kann auch noch nicht so richtig mit umgehen und was tut sie jetzt? Und das wäre natürlich auf einer Bühne lustig darzustellen. Aber da brauchst du einfach so ein, da gibt's ja so ein Gehänge, ja, was du irgendwie quasi um die Hüfte und dann kannst du dich so oft drehen, wie du möchtest. Naja, lassen wir das.
Hat man da auch so, dass einem so schwindelig, weil es einem das Blut in den Kopf schießt, wenn man das sich da dreht?
Es kommt darauf an, wie du spinnst, wo der Mittelpunkt des Spinnings ist. Wenn das dein Körpermittelpunkt ist, dann drückt dir das Blut in Fuß und Kopf und Beine.
Auch in der Schwerelosigkeit?
Ja, natürlich. Fliehkräfte wirken
auch
da.
Ja, stimmt. Ja.
Aber du kannst auch theoretisch mit dem Mittelpunkt des Kopfes spinnen und der Kopf bleibt im Center, dann haut dir das Blut in die Beine und du wirst bewusstlos.
Ja, aber wenn es in der richtigen Geschwindigkeit macht,
Schlaganfall und du bist tot.
Wenn du es in der richtigen Geschwindigkeit machst, dann müsste es doch wieder, also wenn das Blut dir mit so viel Energie in die Beine schießt, wie es auch auf der Erde in die Beine schießt, das müsste ja ganz praktisch sein.
Ja, das kommt auf die Drehgeschwindigkeit an. Lassen wir mal die Claudia über den
Film weiterreden. Ich denke nicht, dass das Hauptthema ist.
Nein, also und zwar Sandra Bullock spielt eine Wissenschaftlerin, Dr. Ryan Stone, glaube ich, die zum ersten Mal dort eben ist bei dieser Mission im All und offensichtlich technisch-wissenschaftliche Dinge zu tun hat. Während George Clooney ist so der Weltraumveteran, der eben auch für die praktischen Dinge zuständig ist und der ganz abgeklärt ist und irgendwie so alle Schwierigkeiten, die auftreten, ja, hat er alles schon gesehen und werden wir schon regeln können, wobei natürlich dann ein paar Schwierigkeiten auftreten, die so noch nicht da waren. Und Sandra Bullock merkt man ganz deutlich an in dieser Rolle von Anfang an eben, dass das für sie keinesfalls, sie ist da überhaupt nicht abgeklärt. Am Anfang, ganz am Anfang ist auch so, ist sie offensichtlich schlecht. Sie muss irgendwie was Technisches machen. Es geht ihr nicht so gut und so. Und sie versucht sich irgendwie mit der Situation überhaupt irgendwie erstmal zurechtzufinden. Und dann passiert halt sofort was, was quasi so diese üblichen Prozedere, Sachen, die sie gelernt hat und so, dann eben, die greifen einfach nicht. Und dann wird die ganze Sache eben relativ schnell so ein, ja, das, was man eben so Triumph of the Human Spirit Drama nennt. Eben, es geht wirklich darum zu sehen, was ein Mensch irgendwie dann doch schaffen kann oder durchhalten kann oder wie ein Mensch sich mit einer bestimmten Situation dann doch arrangieren kann. Und es geht um so ganz grundlegende Ängste auch, die Menschen natürlich haben. Eben das Alleine-Sein, dann überhaupt dieses Im-All-Sein, was eben so eine vollkommen lebensfeindliche Umgebung ist. Und überhaupt keine Kontrolle über deine Situation zu haben. Eben dieses Driften eben zum Beispiel, was ja schon so in dem Moment denkst du auch als Kinopublikum, ist so, okay, was soll jetzt überhaupt noch irgendjemand machen, ja? Er driftet halt da raus und dann geht's immer weiter und immer weiter und ja, also.
Und versagt die Kühlung und erfrisst.
Ja. Also das ist schon sehr, sehr bedrückend, finde ich.
Kühlung? Heizung?
Ja, die Lüftung. Und besser nicht Lüftung.
Ja, also das sind eben so ganz ja fundamentale Ängste. Es geht hier nicht wie in solchen ja in Science-Fiction-Missionen im Film dann wirklich so um so ganz raffinierte technische Kleinigkeiten, sondern es geht um das ganz Grundlegende. Eben in einer Umgebung, in der einfach nicht vorgesehen ist, dass du dort bist.
Es ist nicht vorgesehen, dass du das Raumfahrzeug loslässt.
Genau.
Jemals.
Und wie hast du möglicherweise noch irgendeine Überlebenschance, wenn du dort in eine Situation gerätst, die einfach nicht vorgesehen ist?
Ja.
Darum geht's. Und mein kleiner Bruder hat, bevor ich den Film gesehen habe, hat er so gesagt, so, ja, fand es schon gut und fand, dass er gut aussieht und so. Aber viel Handlung ist ja dann nicht mehr. Und das, finde ich, ist kein falsches Statement auf jeden Fall. Es ist so Handlung im Sinne von, ja, wie man sonst Handlung häufig hat, weil andere Personen noch irgendwas auslösen oder irgendwelche Wendungen kommen oder noch eine schockierende Katastrophe und so. Das ist hier nicht das Ding, sondern es ist einfach so, in gewisser Weise ist es eine Situation, wo du denkst, im Prinzip könnten wir jetzt auch Abspann machen, weil das war's doch oder jetzt gibt's ja keinen Auswahlweg mehr und so.
Ja.
Ist eben die Frage, was lässt sich eventuell doch noch machen oder wie geht die jeweilige Person damit um, was jetzt passiert ist und so.
Also im Trailer sieht man ja, dass die irgendwie von Weltraumschrott abgeschossen werden, also
ja,
getroffen werden und dann da weggleiten.
Und dann wird wild umhergefunkt und sie trudelt und.
Genau, aber dann hört der Trailer auf, also es wird irgendwie nicht mal erklärt, ob sie eine Rettungsmission hinterher schicken oder keine
Ahnung. Ja, also ich möchte eigentlich auch nichts dazu sagen, wer wie in welcher Situation wirklich ist. So, weil so ganz eins zu eins, was der Trailer dir zeigt, ist vielleicht nicht das, was passiert. Oder zumindest nicht das, was du denkst, was im Trailer zu sehen ist.
Okay.
Aber letztendlich, also es geht hier nicht in erster Linie um die Frage, wie schafft dann ein Team, jemanden wieder rauszuholen? Darum geht's nicht, sondern es geht darum, wie schaffen Einzelpersonen mit so einer Situation umzugehen und was können diese Einzelpersonen dann möglicherweise noch mobilisieren und wie welche Ängste muss die Person ausstehen in so einer Situation?
Aber sie müssen nichts Technisches. Ich frage jetzt zu viel. Ich glaube, das
ist. Naja, auch Technisches natürlich. Da ist dann zum Beispiel so eine, also jetzt zum Beispiel, was Sandra Bullock angeht, ist natürlich die Frage, sie ist auf keinen Fall ein Weltraumveteran, jemand, der alles sowieso schon x-mal gemacht hat und so, sondern sie hat halt ein Training bekommen und dann gibt's so Stellen, wo sie eben so, oh Gott, das Training, was war da? Das ist ein bisschen so wie, du wirst in irgendeine technische Situation geworfen, wo du irgendwann mal das Manual gelesen hast und dann ist so, okay, ach, jetzt erinnere dich doch bitte an alles. und die, solche Situationen haben wir dann schon natürlich. Und,
das stand doch auf Seite 396. Hast du das nicht gelesen?
Genau. da war was. Ja. Ich meine, der Film wird ja doch auch ganz schön gehypt, auch deswegen, weil er fantastisch aussieht.
Hast du ihn in 3D gesehen?
Ja, ich habe ihn in 3D gesehen. Ich bin ja auch so ein 3D-Anti eigentlich. Ach. Allerdings finde ich hier in dem Fall, finde ich das 3D schon ganz wirkungsvoll. Und zwar deswegen, weil, also diese üblichen 3D-Effekte, die man ja häufig im Film hat, wo dann irgendwas auf dich zukommt und so, inzwischen finde ich es echt nur noch so langweilig und möchte sowas eigentlich gar nicht mehr sehen. Hier hast du ja eigentlich den entgegengesetzten Effekt, nämlich einen großen Raum haben und dann was ziemlich Kleines, was irgendwo so entschwindet in der Ferne. Ja. Und das finde ich im 3D-Effekt dann doch sehr wirkungsvoll, wenn du eben so wirklich so, wow, du kriegst so einen Eindruck von das Weltall und dann ist da diese kleine Person, die irgendwie so in der Ferne davontrudelt und du denkst so, oh Gott.
Ja.
Also das ist schon, es gab Momente, also ich muss
es
zugeben.
Es ist viel und oft dunkel im Kino dann.
Sehr, ja, sehr. Und es gibt schon Momente, wo ich auch total vergessen habe, dass 3D ist. Also wenn du quasi mit ihr in irgendeiner Kapsel bist und so, dann ist es eigentlich auch egal. Aber es gab dann zwischendrin auch wieder so Momente, wo du dachtest so, wow, das ist jetzt wirklich toll. Also ich fand das 3D in diesem Fall an einigen Stellen sehr schön und ansonsten nicht störend. Ich finde, dass der Film sehr schön aussieht, auf eine sehr kahle Weise natürlich, weil es ist Weltall. Auch sehr starke Hauptdarsteller hat. Also ich finde, dass Sandra Bullock wirklich sehr, sehr gut ist hier. Und auch George Clooney gut ist. Obwohl der eine Rolle hat, die, also ihre Rolle ist eben so, sie ist auch unsere Identifikationsfigur. Sie ist die Figur, die mit deren Ängsten wir konfrontiert werden. Und er ist eher so die Person, die so ganz abgeklärt ist. Wo du dann manchmal auch denkst, so, kann das so sein? Aber dann denke ich mir, in gewisser Weise ist er vielleicht auch, oder wie er rüberkommt, ist vielleicht auch ihre Projektion. Also es ist so ein bisschen so, er erscheint halt so super abgeklärt und immer
sie
noch...
Sie braucht das auch,
genau,
um noch an irgendwas zu glauben.
Genau, irgendeinen lustigen Spruch kommt dann irgendwie immer noch von ihm oder so, egal wie auswegslos die Situation ist. Und dann denkst du, vielleicht ist er, wie wir ihn erleben, eben nicht nur oder nicht in erster Linie eine realistische Person, sondern ihre Projektion dessen, wie er sein muss hier.
Ja.
Und also letztendlich dadurch, dass eben vielleicht nicht so wahnsinnig viel Handlung dann ist, also Handlung im klassischen Sinne, hängt, glaube ich, wie stark einen der Film überzeugt, hängt einfach davon ab, ob einen das erreicht. Und mein kleiner Bruder meinte eben so, dann irgendwie auch nicht mehr so viel. Und mich hat es total mitgenommen. Also ich war wirklich, ich saß auf der Kante meines Kinosessels, hatte Angst eigentlich den ganzen Film durch. Und zwar so eine positive Aufregungsangst, wie du es eben im Kino, wie es einfach spannend ist. Und ich war vollkommen erschöpft, als ich aus dem Kino kam. Also ich bin wirklich aus dem Kino getaumelt und war mitgenommen und sowas. Also mich hat er wirklich sehr, sehr mitgenommen und beeindruckt. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist irgendwie das fantastischste Meisterwerk, aber es ist ein sehr, sehr effektiver Film für mich gewesen, in dem, was er offensichtlich machen wollte. Deswegen, mich hat er für das, was er tun wollte, zu 1000% abgeholt.
Ich glaube, wir müssen da doch noch reingehen.
Wir müssen da reingehen, ja.
Ich hab von so vielen Leuten irgendwie auf Twitter oder auf Facebook oder sonst irgendwo gelesen, die halt auch so Leute, die sonst wenig über Kino schreiben, weil sie wahrscheinlich auch nur alle Jubiläare mal ins Kino gehen, aber da alle so, oh, krass, so
morgen Abend
besonders.
Astor. Läuft der Master. Ah,
begeisterter.
Großes
morgen Abend so Training.
Verdammt.
Ja, also ich fand ihn schon toll. Sagen. Und ich, gut, vielleicht ist es auch so ein bisschen, es ist halt extrem viel Sandra Bullock, ne? Und ich weiß, es gibt Leute, die haben so eine Allergie gegen Sandra Bullock und möchten sie einfach überhaupt nicht sehen.
Dann besser nicht gucken.
Boah, dann ist ein harter Film zu überstehen, würde ich sagen. Aber
okay.
Ich fand sie sehr gut.
Ja.
Ja. Ich geb 8,5 Punkte. Ja. Und ich mochte ihn, wirklich. Und für mich ist es auch, nachdem ich ja auch Children of Men sehr mochte, weiterhin ein Regisseur, auf den ich mich in Zukunft immer freuen werde.
Bei Children of Men fand ich die Kameraarbeit so toll.
Ja, das ist ja auch der gleiche, ist wieder
der
gleiche Kameramann, der ja übrigens zwischendurch auch mal Tree of Life gemacht hatte, der ja auch unbestreitbar gut aussah, was immer man sonst über ihn sagen möchte. Auch ein Mexikaner ist es, glaube ich. Ja, also.
Cool. Ja, okay, wird geguckt.
Ja.
Ich hoffe, dass ich noch im Kino erwische, weil ich glaube, das mit dem 3D ist echt so ein Punkt.
Ja.
An der Stelle.
Ja, mal schauen.
Unser Hörer Q schrieb in den Kommentaren schon, dass ihn der Film auch ein bisschen kalt gelassen hat. Dem ging es dann vermutlich so wie deinem Bruder.
Der wird da
irgendwie so auf der ähnlichen Schiene unterwegs gewesen sein.
Ja. Gut. Also es ist halt auch kein Film, das muss man schon sagen, es ist kein Film, wo, wenn er dich emotional nicht so mitnimmt, wo du dann sagen kannst, ja, aber das, was da passiert, dann irgendwie ist so schlau, deswegen bin ich trotzdem total überzeugt von diesem Film. Die Art von Film ist es nicht, weil das ist wirklich, dieser emotionale Kampf ist der Kern des Filmes. Und wenn der sich für dich nicht überträgt, dann wirst du den Film nicht mehr als so lauwarm finden, vermutlich.
Ein Take alles.
Ja.
Also 8,5 Punkte für Gravity.
Ja.
Ich habe letzte Woche durch Zufall irgendwie auf einem der nicht dritten, wie heißen denn diese Privatsender? Privaten.
Die privaten.
Es ehrt dich ja, dass du nicht mal weißt, wie das heißt.
Also du hast durchgeschaltet auf der Suche nach einem Meisterwerk und
dann
kam Nicolas Cage ins Bild gelaufen und hast dir gedacht, hier bin ich richtig, hier schaue ich weiter.
Nee, dann kam irgendwie so eine coole Szene. Da dachte ich so, ach, was denn das? Das ist ja ganz spannend, ganz interessant.
Und war Nicolas Cage da schon dabei?
Nee,
oder?
Und dann lief Nicolas Cage. Dann warst du aber schon zu müde, um die Fernbedienung nochmal hochzuheben.
Ja, also an irgendeiner Stelle hat er mich gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt musst du aber auch wissen, wie es weitergeht, weil ich diese Voraussetzung spannend finde. Weil ich die Darstellung der Voraussetzung spannend finde.
Jetzt sag doch erstmal, was du gesehen hast.
Nicolas Cage in Next.
Aha.
Positiv, der Film sieht toll aus.
Ja.
Die Darstellung, also Nicolas Cage kann 2 Minuten in die Zukunft sehen. Das FBI versucht ihn zu fangen. Oder zu.
2 Minuten?
2 Minuten, vermutlich 2 Minuten. So. Oder
wow.
Er kann halt ein bisschen cool in die Zukunft sehen, ist irgendwie Magier in Las Vegas und kann halt so.
Ach so.
Oh, sie werden gleich, ja, so. Und irgendwo auf dem amerikanischen Kontinent soll eine Atombombe in die Luft fliegen und er soll dem FBI helfen, die Atombombe zu entschärfen.
So. Wow, das war ganz schön konstruiert. Ich dachte gerade, cool, dass er Magier ist, weil das ist ja irgendwie so einer der einzigen Bereiche, wo die 2 Minuten dann echt was bringen können. Du musst schon irgendwie sowas ganz Kleines machen, damit die 2 Minuten so beeindruckend sind.
Wie kann das FBI dann jemals schaffen, ihn zu fangen? Weil immer 2 Minuten bevor er verhaftet wird, weiß er doch, dass er jetzt nur durch die Hintertür rausgehen muss.
Ja, aber manchmal reichen noch 2 Minuten nicht, um rauszukommen. Oder nur ganz knapp.
Wenn das FBI weiß, dass sie...
Ja, aber er hat ja dann trotzdem diese 2 Minuten.
Also er weiß immer ja, wo 2 Minuten. Wie macht er das in seinem Gehirn? Filtert er das dann so, weil er hat ja aktuelle Wahrnehmungen?
Wie sehen wir das? Das habe ich mich auch gefragt. Wie ist das so? Weil um die Zukunft wahrnehmen zu können, muss ich ja in der Jetztzeit quasi eine Pause machen.
Ja,
stehst dann da und so.
Oder also hat so ein Gehirn, was beides gleichzeitig verarbeitet.
So, man steht halt da so, Standby.
Genau.
Ja, das wäre scheiße.
Da steht so, hallo.
Dann hast du gerade so die 2 Minuten verloren.
Genau. Also, ich weiß, was in den nächsten 2 Minuten passiert. Ja,
nix.
Die sind aber rum.
Ich weiß, was in den nächsten 2 Minuten passiert, weil ich stehe nur rum und warte darauf, dass die Zukunft angefangen hat.
Nee, aber das ist halt wahrscheinlich so dieses Erkenntnis-Dings. Er weiß es halt.
Wow, da also war ein Drehbuchschreiber so echt verzweifelt.
Also das ist auch egal. Aber es wird sehr schön dargestellt, weil es halt immer dieses ist, er erlebt es und dann springst du halt an die Stelle zurück.
Und du musst halt auch nicht so lange warten, cool.
Ja, also als
das heißt also
als Zuschauer, wir sehen halt so, es passiert was, dann, oh, nicht gut, zack, Schnitt zurück, es passiert irgendwas anderes. Und so weiter.
Das heißt, er probiert in diesen 2 Minuten sozusagen immer irgendeine Handlungsalternative aus, merkt, sie geht schief und dann macht er was anderes. Okay.
Ja. Aber er hat nur 2 Versuche.
Ja, später sind sie in irgendeinem Gebäude und müssen das so durchsuchen und das FBI-Team, wir durchsuchen dieses Stockwerk hier. Ja, ich durchsuche die restlichen und dann bleibt er halt so stehen und du siehst halt, wie aus seinem Körper er selber immer wieder rausgeht und halt diese ganzen Stockwerke durchsucht und da rumläuft. Also so, was würde passieren, wenn ich jetzt durch dieses Stockwerk laufe, treffe ich dann auf einen von diesen Bösen. Oh ja, ich werde erschossen. Gut, da sind sie. So. Geil, oder? Das sieht ganz schick aus, wie er da so selber aus sich rausgeht, aber.
Oh Gott, ganz viele Nicolas Cages.
Furchtbar, er ist so schlecht. Er ist so ein schlechter Schauspieler.
Fürchterlich. Ich habe, als ich in Flitterwochen war, irgendwann auch den Fernseher angemacht, da kam auch ein Nicolas Cage-Film. Ich weiß bisher immer noch nicht, welcher es war. Und da war es so, dass mich total fasziniert hat, dass ich von dem Film und alles, was da irgendwie so passiert und so, überhaupt nicht sagen konnte, ob das jetzt ein aktueller Film ist oder von vor 15 ja. Jahren oder sowas. Weil ich hatte so das Gefühl, es ist so alles gleich. Nicolas Cage ist irgendwie so, er ist irgendwie so ein kerniger, abgründiger Typ. Was weiß ich, vielleicht ist er auch der Teufel oder ein Engel oder wen interessiert das schon? Ja. Er fährt irgendwie auf einem Motorrad in der Gegend rum und dann trifft er so, es war nicht der, also, aber er fährt halt auch mal Motorrad und dann trifft er irgendwelche kernigen, abgerissenen Typen, die irgendwas, oh Mann. So, ich habe so 10 Minuten zugeschaut und habe gedacht, es gibt keine Möglichkeit, das in irgendeiner Zeit wirklich irgendwie zu verorten. Weil sich offensichtlich nichts geändert hat in seiner Karriere. Also, aber dann ist irgendwann Angelina Jolie aufgetaucht, die irgendwie 15 Jahre jünger war und lange blonde Dreadlocks hatte und sowas. Und dann dachte ich, okay, jetzt wissen wir, wo wir sind. Aber
Frage an die Hörer, schreibt in die Kommentare,
was dieser war das für ein Film? Er war aber nicht so gut, dass man ihn jetzt nochmal schauen müsste.
Nee, aber das ist eine kleine Rätselaufgabe jetzt.
Genau, tut das mal. Ja. So, und bei dir noch was?
Was mich dann an dem Film hat richtig kleben lassen, er lernt dann irgendwie eine Frau kennen oder will sie kennenlernen, weil er irgendwie gesehen hat, dass er sie um 8.09 Uhr eines beliebigen Tages dort und dort in dieses Café gehen wird. Da konnte er plötzlich weiter in die Zukunft
gucken. Verstehe.
Und dann überlegt er sich halt, wie er sie ansprechen könnte.
Aha.
Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da haben wir doch mal einen Film drüber gemacht.
Das kommt mir bekannt vor, das Konzept.
Und, die Stelle, das haben sie ganz gut umgesetzt. Haben wir zwar
also Großteil bei uns geklaut.
Ja, auch immer diese Einstellung, dass man sie im Vordergrund so sitzen sieht und er dann im Hintergrund aufsteht. Gut, bei uns war es halt andersrum. Sie ist im Vordergrund aufgestanden, er saß im Hintergrund. Aber, und sie hat ihn angesprochen. Egal. Aber es wirkte schon so, es war echt krass geklaut. Also wir sollten da mal hinschreiben.
Also wirklich.
Das geht gar nicht.
Das geht nicht. Ja, wir sprechen von einem Kurzfilm, den ihr nicht im Internet findet.
Warum eigentlich nicht?
Den ich auch nie gesehen habe.
Wollen wir den nicht mal auf
unserer Website sehen?
Ich habe ihn nie gesehen.
Warst du nicht auf der Premiere?
Nein, da wurde ich nicht zu eingeladen.
Bei Shortset Moonlight?
Nein.
2006.
Nein.
Ist ein bisschen her, aber.
Ja.
2006, wir haben 2004 haben wir den gedreht, gell?
Das kann
dann sein. Haben wir 2 Jahre nichts gemacht und dann haben wir kurz mal Post-Production gemacht.
Ah, ja. 2006?
Ja.
Okay.
Ich weiß noch, dass wir am Schluss den Produktionszeitraum 2004 bis 2006 hingeschrieben haben.
Ja, es war eine lange Produktion für so einen kurzen Film.
Ja.
Verdammt.
Können wir den auf die Webseite?
Ich weiß nicht.
Ist ja unsers.
Müssen wir den erstmal auftreiben, wo die digital...
Hast du noch eine DVD?
Ich habe den noch irgendwo, aber ich müsste suchen.
Gut, cool. Das machen wir mal.
Ja.
Jedenfalls.
Ja. Wollen wir sehen.
Ja.
Sehr schön, die eine Szene. Also man sieht immer, wie er zu ihr geht und sie anspricht. Mhm. Wird nichts. Und irgendwann rutscht er so vom Stuhl und sie macht schon so. Also natürlich, als ob sie... Also fand ich sehr lustig. Sonst ist der Film eigentlich nicht so toll. Weil es dauert vor allem den halben Film, bis das FBI ihn gefunden hat. Und dann geht's ja eigentlich erst los.
Dann fängt die Atombombensache erst an.
Ja, genau. Und dann kommt noch ein sehr schöner Twist am Schluss. Das fand ich dann nochmal ganz gut. Das hat mich dann noch so ein bisschen versöhnt, wo ich dachte so, oh, okay.
Oh,
und dann kommt der Abspann. Da dachte ich mir so, gut, dass ihr jetzt Abspann gemacht habt und nicht noch irgendwie... Man hätte da auch noch ein bisschen weitermachen können. Gut.
Ja. Es erinnert mich an diesen Trailer, der jetzt andauernd läuft, für About Time, wo Bill Nighy den Vater eines
oh, den möchte ich auch gern sehen.
Jugendlichen spielt, der auch irgendwie, wo die Männer in der Zeit reisen können. Und der benutzt das auch irgendwie, um Frauen anzusprechen.
Und Rachel McAdams spielt mal wieder die Frau des Zeitreisenden.
Ja.
Oh Mann.
Hast du den gesehen? Nee.
Nee.
Ja. Also das erinnert mich gerade daran.
Das ist von diesem Mensch, der die ganzen von 4 Hochzeiten, ein Todesfall und
ja, aber es ist
Benay, Love Actually und sowas ist, gemacht hat.
Wenn Benay ins Bild läuft, finde ich den Film schon gut.
Wir haben ja vorhin den Trailer geschaut.
Mhm.
Und ich würde den gern sehen.
Ja. Ist bestimmt süß.
Bestimmt.
Der ist bestimmt nett, der Film, aber er ist, glaube ich, sehr, sehr süß. So.
Meinst du?
Ja.
Das ist ja was für meine romantische Ader.
Ja,
ja.
Ist okay. Ist ein Vorweihnachtsfilm.
Ja. So ist das.
Ja.
So. Du hast
wie viele Punkte kriegt?
Der kriegt gar keine Punkte.
Der kriegt keine Punkte? Nee,
ach, das ist,
okay,
das ist zu beliebig. Wenn wir jetzt anfangen, Nicolas Cage Film Punkte zu geben, also guck mal dahin. Siehst du? So.
Wir verweisen nochmal auf Nicolas Cages Agent, vor ewigen Zeiten mal auf der Sneakpot-Seite verlinkt.
Ja.
Von College Humor.
Ja.
Bei der Gelegenheit nochmal gucken, ist sehr unterhaltsam.
Da ist was dran, glaube ich.
Haben wir vorhin auch gemacht.
Ja.
Wir haben erst den Trailer von About Time und dann das geschaut. Du warst im Flugzeug unterwegs.
Ja.
Und hast Jack and the Giants geschaut.
Und freiwilligerweise, ja.
Hast das?
Riesiger das Jack Black läuft durch. Irgendwie so, ne?
Nee? Gar nicht. Das ist eine Verfilmung des Grimm-Märchens Hans und die Bohnenranke.
Ach,
mit den Zauberbohnen, wo irgendwie so zum Himmel.
Ich das verwechselt, ja.
Und so. Ja, und die Hauptrolle wird gespielt von Nicholas Hoult, oder wie der heißt. Das ist der aus Warm Bodies.
Ja.
Und aus dem letzten X-Men auch. Da spielt er auch mit. Und damals in About a Boy war er der kleine Junge, der die Ente totgeworfen hat.
Den haben wir auch in der Sneak gesehen, oder?
About a Boy?
Ich glaube,
vor 10.000 Jahren, ja.
Oder?
Was weiß ich nicht, da war ich nicht dabei. Ja, und mein Gott, das ist halt Grimm-Märchen-Verfilmung. Ian McGregor fällt da auch noch irgendwo mit rum. Und Stanley Tucci spielt eine Rolle. Und es ist halt so ein, ja, irgendwie, er hat halt diese Zauberbohnen und die wachsen dann zum Himmel. Und oben im Himmel oder was auch immer, da ist halt das Reich der Riesen und die Riesen sind böse und wollen sie alle platthauen und dann kommen sie da hoch und die Prinzessin ist auch noch dabei, warum auch immer.
Hey.
Und es ist wirklich, es ist wirklich ermüdend und es ist halt so ein bisschen, es ist das Märchen, aber dann ist halt, wie das in Märchenfilmen zum Teil halt dann jetzt so ist, das muss halt alles noch so ein bisschen actionlastiger sein, als es im Märchen eigentlich wäre. Und dann ist es halt, weil es ein Kinderfilm ist, ist halt ganz viel Rumgeschreie und Rumgerenne und sowas. Ist schon echt ermüdend, sowas. Also, obwohl ich ja den Hauptdarsteller sehr sympathisch finde, ich mag ihn sehr. Und ihn McGregor deswegen mag hast du ihn ich auch. Geguckt,
oder
ich
hatte man keine
es gab
Auswahl.
Keine Auswahl. Es gab nur den, ja. Wir haben ihn alle geschaut. Und es war dann so, dass ich auf dem Rückflug fast froh war, dass ich es überhaupt nicht gebacken bekommen habe, einen Film zu zeigen. Ja, also mein Gott, ich gebe 5 Punkte, aber es ist auch die Art von Film, die wirklich ein Kinderfilm ist. Also es ist nicht diese Art von Film, wo du sagen wirst, Kinderfilm, aber gleichzeitig auch für Erwachsene. Es ist einfach ein Kinderfilm. Und,
okay, gut.
Und kann mir schon vorstellen, dass es 5- und 6-Jährige gibt, die sagen, hat mich gut unterhalten. Aber
womit habe ich das jetzt gerade verwechselt? Wie heißt der Film, wo Jack Black
im Land der Riesen?
Diesen
Gullivers Reisen, ja, genau.
Aber der hieß er nicht so.
Ist der auch so?
Kann sein.
Egal, schreiben die Hörer auch in die Kommentare, wie der hieß.
Ja,
5 Punkte, okay.
Das war
gut. Das sind aber gnadenvolle 5 Punkte.
Das
so
sind,
wie du jetzt gemeckert
ja, das sind halt, nee, das sind halt 5 Punkte, wo ich sagen würde, es wäre nicht gerecht, diesen Film jetzt irgendwie so zu behandeln, als wäre es ein Film für mich und ihn deswegen total zu verreißen, sondern es ist halt einfach ein vollkommen belangloser Kinderfilm. Aber selbst für einen Kinderfilm, es gibt ja auch so Filme, Kinderfilme, die du anschaust, wo du denkst, okay, ich bin da vielleicht ein bisschen zu alt für, aber er hat schon so Charme und so, das würde ich jetzt hier auch nicht sagen. Er ist einfach, naja. Sehr beliebig. Ah, aber der eine schockierende Sache für mich war noch, dass er von Bryan Singer ist, heißt er so. Das war ja der mit den üblichen Verdächtigen, glaube ich, und so. Und auch X-Men, die 2 ersten X-Men. Das könnte jetzt auch ganz falsch sein. Aber jedenfalls jemand, der früher mal so ein bisschen gehypt wurde als Regisseur, wo ich dachte so, oh je.
Was okay.
macht der denn inzwischen? Nein. Hm. Ja.
Er braucht das Geld. Das ist so eine Nicolas Cage-Nummer.
Ja, mache ich. Ja.
Klar.
Sounds great.
Ja, super.
Do it.
No. No. Not you. My dog just ate my...
wir haben letzte Woche eine Hausaufgabe gegeben.
Ja, die lautete, ihr sollt Tatort gucken.
Naja, wir haben es nicht so formuliert, aber wir haben gesagt, wenn ihr den Tatort schaut... Dann wisst ihr mehr, wenn wir nächste Woche darüber reden.
Wenn ihr den Tatort schaut, wisst ihr, wann der Bob Geburtstag hat.
Richtig.
Oh Mann, auch das ist bald.
Sind immer diese Sachen, die so kompliziert sind. Okay, aber die Hörer
wissen schon. Ein Monat ist schon wieder vorbei.
Verdammt.
Wir müssen damit jetzt schon anfangen, damit die Leute sich darauf vorbereiten können.
Okay.
Ja. Sehr gut. Ja, nein, wir haben gesagt, dass es gute Kritiken gab über den Münsteraner Tatort. Die werden ja bei Spiegel Online und so immer schon vorab veröffentlicht, damit die Leute rechtzeitig den Fernseher anmachen können.
Und das wäre eigentlich auch toll, wenn wir so einen Vorab kriegen würden und dann immer darüber reden könnten.
Haben wir schon mal gefordert, ist ja nichts passiert. Jedenfalls ist die Hörer hatten jetzt entsprechend eine Woche Zeit, den in der Mediathek anzuschauen und ich nehme an, dass der ein oder andere getan haben wird.
Hast du es denn gemacht?
Ich habe es gemacht. Der Abspann ist vor etwa einer Stunde gerollt. Also ich habe ihn heute geguckt.
Wir nehmen ihn seit 40 Minuten auf.
Du hast ihn live gesehen.
Ich habe ihn live geguckt, ja.
Ja. Das heißt, bei dir ist jetzt schon eine Woche her.
Ja. Das ist natürlich viel cooler.
Live ist total oldschool, ist total out, das macht man nicht mehr.
Ah, ja.
Was machst du, wenn du mal aufs Klo musst? Du musst ja timeshiften.
Pause.
Das ist ja nicht live. Das ist
kein Thema.
Das ist ja nicht live. Das ist,
du hast nur die erste Hälfte live gesehen.
Ich war ja gar nicht auf dem Klo.
Live ist nur, wenn du gleichzeitig die Antenne so hochhalten musst. Ja. Und dann manchmal so aufpassen, dass du überhaupt was reinbekommst. Und so. Nur das zählt richtig als live.
Es geht nicht mehr, weil es gibt kein analoges terrestrisches Fernsehen mehr.
Okay,
mal zum Tatort. Geschichte.
Was ist denn wieder Schreckliches dem Herrn Jan-Josef Liefers passiert?
Diesmal ist ihm tatsächlich was Schlimmes. Jetzt hast du es wirklich auf den Kopf getroffen. Weil er geht auf eine Vernissage, eine chinesische Künstlerin, die für ihre seltsame Kunst bekannt ist, ist in Münster in der Stadt. Er geht auf diese Vernissage und nachdem da der offizielle Teil rum ist, stehen die alle so bei dem üblichen Vernissage-artigen Cocktailgetränke so ein bisschen spärlich in der Gegend rum. Und er spricht sie an auf seine unnachahmliche Art.
Macht er reißt halt auf.
Erstmal zieht er eine Nummer ab von wegen, guck mal, ich kann auch Chinesisch. Und radebrecht sich einen zurecht. Und
das hat aber funktioniert.
Es hat funktioniert und sie zieht dann mit ihm ab.
Das sind nur Filmvernissagen, die so sind.
Ja, natürlich.
Nie, es wird im wirklichen Leben wird nie aus einer Vernissage eine gute Party. Nee. Meiner Meinung nach.
Nee, das war ja auch keine gute Party.
Ah, ja, okay.
Also die standen sich wirklich sehr spärlich in der Gegend rum und sie sagte dann irgendwann, was machen wir
eigentlich? Ja, es gibt natürlich so Kunstpädagogen, quasi Vernissage, die eigentlich eher eine Party sind. Aber in Wirklichkeit, in irgendwelchen Galerien und so, das ist immer so, sagen wir was Schlaues über das Gemälde.
Okay. Das war sehr authentisch, was
das angeht. Ja, ziemlich.
Na, jedenfalls zieht er dann mit ihr ab und verschwindet in seinem rechtsmedizinischen Keller, weil sie die Leichen sehen will und die Geschichten hören will, die die Leichen erzählen. Und er erzählt ihr dann ein bisschen was über die Leichen und es sieht dann so aus, als ob die da auf dem Seziertisch zugange gehen.
Oh Gott.
Und in der nächsten Szene kommt der Kommissar Thiel dahin. Börne liegt im Krankenhaus.
Der auch eine schöne Nacht hatte,
wir wollen nicht alles erzählen. Börne liegt im Krankenhaus mit Kokainüberdosis und kann sich an nichts erinnern. Und die Prinzessin, die chinesische Künstlerin, ist tot. Hals aufgeschnitten. Und Börne ist der Hauptverdächtige. So, und jetzt entspinnt sich eine Geschichte von chinesischen Diplomaten, die in ihrem Nachlass rumwühlen und Sachen entwenden und dann mit ihrem Diplomatenpass sich davon machen und Mafia-Verstrickungen und was weiß ich nicht alles. Und es wird undurchsichtig. Und
ja,
das Auswärtige Amt mischt sich ein und das BKA.
Es geht bis ganz hoch. Das fand ich so ein bisschen...
Es geht bis ganz hoch.
Ja, Auswärtiges Amt.
Ja.
Das fand ich dann auch so ein bisschen zu dick, aber sonst, ich mochte die Geschichte sehr.
Der war spannend und der hatte so ein paar schöne Themen irgendwie, so dieses Thema, dass niemand mit Thiel redet. Das fing schon am Anfang in der ersten Szene an, dass, nicht in der ersten Szene, aber so die ersten Male, wo er kommt da rein, hier ist die Leiche gefunden worden, so, und alle stehen rum und sind geschockt, dass Börne quasi fast noch die Leiche gewesen wäre, wenn er nicht noch rechtzeitig ins Krankenhaus gekommen wäre. Und niemand, alle sind so geschockt, dass niemand mit Thiel redet. Thiel steht da so im Raum und keiner sagt was. Und er fängt dann an, irgendwann rumzuschreien, ob ihm jetzt mal einer sagen könnte, was hier eigentlich passiert ist. Und das zieht sich durch den ganzen Film. Er hat dann einen Haufen Zeugen, die einfach sagen, Diplomat, ich sag gar nichts. Und irgend so ein Mafia-Heini, der nicht redet, dann irgendeine Zeugin, die so eingeschüchtert ist, dass sie Angst hat, dass sie sich noch viel größere Schwierigkeiten bringt, wenn sie mit der Polizei redet. Er rennt eigentlich durch den ganzen Film und niemand redet mit ihm. Und selbst als Börne dann wieder einigermaßen belastbar ist, kann er sich an nichts erinnern und sitzt immer nur in der Ecke und versucht sich in seinen Gedanken zu ordnen und redet auch nicht mit ihm. Und also es ist so bis zur letzten Szene, wo sie nebeneinander sitzen und nicht reden. Und das, also der das war schön gemacht, aber von der Geschichte her bin ich da völlig bei dir. Es ist dann immer, wenn sich der Münsteraner Tatort an Dingen, die bis in die USA und nach China und Terroristen und was weiß ich nicht alles reicht, dann denkst du dir, jo, ihr seid nicht James Bond, versucht's halt auch nicht. Also ihr setzt euch nicht in der nächsten Szene ins Flugzeug und fliegt irgendwo hin und macht irgendwie die ganz krasse Nummer, die jetzt nötig wäre, um die große Weltverschwörung aufzudecken. Das wird halt nicht passieren, sondern ihr weiter in Münster, setzt euch in euren VW Passat und fahrt zum Bauernhof. Und dann muss man halt auch die Geschichte irgendwie so halten, dass sie in dem Kosmos funktioniert.
Ja, und das ist aber zu popelig, wenn du dieses erfolgreiche Gespann von super
Ermittlern hast. Ich finde die
Drehbuch, das wollen die nicht,
krachen lassen. Die haben es ja sonst auch nicht so nötig. Sie haben halt jetzt einen neuen Schreiber und einen neuen Regisseur. Hm. Und was da positiv oder das ist da ein bisschen übertrieben. Vielleicht fangen sie das wieder ein oder.
Ja. Also ich finde zum Beispiel diese eine Story, die sie in Frankfurt mal hatten, wo dann der militärische Abschirmdienst mit reinkam, das war, glaube ich, die Folge mit Benno Fürmann. Das fand ich okay. Das ist so Gerangel zwischen Behörden und da kommt dann ein Geheimdienst und sagt, das geht doch nichts an, gib den Fall mal her. Und man rangelt dann so ein bisschen rum, aber die ganze Geschichte spielt in Frankfurt. Vielleicht ist da irgendwie international, okay, hier ist der Flughafen, da kannst du mal sowas bringen, aber im Großen und Ganzen bleibt das sehr glaubwürdig. Und hier ist es halt so.
Das sind einfach zu viel Leute,
die spielen und die Geschichte plötzlich auf der ganzen Welt, obwohl wir eigentlich nur durch Münster laufen. Da hebt so ein bisschen weg dann. Aber was ich toll fand, die Bilder sind toll. Es ist wesentlich weniger klamaukig, als sie früher waren. Dieses Getue von Jan-Josef Liefers immer, der war eigentlich schon eine Clown-Figur geworden, fast in manchen Szenen. Das ist sehr, sehr zurückgedreht.
Er ist noch da, aber
er lässt das nur so 3-4 Mal fallen an verschiedenen Stellen.
Ja.
Und in der letzten Szene, wo er mit seiner Assistentin nochmal redet, da kommt es in so 2 Nebensätzen, aber es ist gut gemacht, weil er sofort wieder zurückdreht und denkst dir so, ja, da ist noch, das alte Arschloch ist da noch drunter, der was immer einen blöden Spruch macht, der eigentlich irgendwie.
Er musste halt jetzt in dieser Szene so reagieren, der wird auch wahrscheinlich wieder ein bisschen ihr gegenüber wieder überheblicher werden, denke ich. Aber es war nicht mehr so quatschig.
Ja,
genau. Also so, wo du denkst, oh bitte, das ist jetzt zu lustig für den Tatort.
Aber ganz ehrlich, die zweite Kommissarin, wie heißt sie? Nadeshda. Ich kauf dir ihr Schauspiel nicht so richtig ab. Die spielt nicht so richtig gut. Irgendwie, weiß ich nicht. Also, und was mir beim Tatort immer nervt, dass die Statistenrollen so unglaublich schlecht besetzt sind. Also die Statisten, wenn mal irgendwo ein Statist was sagen muss, dann hast du das Gefühl, irgendjemand hält ihm ein Plakat hin auf der Kamera nicht zugewandten Seite und er sagt dann, die Spurensicherung ist bestellt. So in dem Ton. Und das passiert halt dauernd, wenn irgendwo so in der wirklich, du hast einen Kern von Schauspielern und außenrum stehen wirklich Leute, die besser nicht schauspielern sollten.
Ja,
selbst die Staatsanwältin finde ich unerträglich.
Hat die sich nicht auch irgendwann mal selbst synchronisieren müssen, weil sie so schlecht war? War das nicht der?
Wir wissen den Grund nicht, aber es gab mal einen Münsteraner Tatort, wo sie nachsynchronisiert wurde, so richtig schlecht.
Ja.
Vermutlich von ihr selbst, also das passte nicht auf die Lippen da. Und es klang auch vom Ton her so, als ob es irgendwie völlig woanders
aufkam. Alle hatten die Atmosphäre und sie war irgendwie so clean.
Ja.
Komisch.
Ja, aber selbst, dies war ja diesmal nicht so. Und trotzdem, ich finde, die spielt dann einfach nicht gut. Oder vielleicht mag ich die auch nur nicht, aber
ich glaube. Die soll man auch nicht mögen, glaube ich.
Tja.
Ja, gut. So, Münsteraner Tatort. Liebe Hörer, wie fand ihr den?
Genau.
Hat er euch gefallen? Fand ihr den auch doof? Nein, wir fanden ihn gar nicht doof.
Nee, ich fand ihn nicht doof. Ich fand nur, dass das Drehbuch ein bisschen too much war. Da wollte man mehr.
Zu viel, Verzeihung.
Weil es man konnte. Ansonsten finde ich diese weniger klamaukige Richtung genau richtig. Und die Bilder sind toll gewesen.
Also ich sehe halt Jan-Josef Liefers gern. Ich freue mich immer. Jetzt am Mittwoch kam er in irgendeinem komischen, das konnte ich aber nicht lange angucken, zu dieser Spätzünder 2. Da war er mit irgendwie so einer Altherrenband unterwegs. Mit Joachim Fuchsberger und absurd.
Super. Ja. Okay. Jan-Josef Liefers.
Hm? Der twittert auch immer so lustig.
Das stimmt.
Ja.
Armin Rode auch.
Ja. Gut. Noch lustiger als Boris Becker und Oliver Pocher. Aber das ist jetzt das Einzige, was wir dazu sagen. Wir haben noch ein Thema.
Ja.
Die Claudia war nämlich mit dem Flugzeug unterwegs und der Grund war, dass sie geheiratet hat. Der Robert und der Christoph.
Das Land verlassen.
Ja. Sie ist geheiratet und musste danach sofort raus. Wegen der Verschwörung.
Ja. Ihr habt ja da schon ein bisschen kurz drüber gesprochen.
Wir haben nur über den Nachtischtisch geredet.
Ja. Wie fandst du deine Hochzeit?
Ich fand meine Hochzeit sehr schön. Und ich finde, ihr habt wesentlich dazu beigetragen. Die Herren haben nämlich sehr gute Cocktails gemacht, was dazu geführt hat, dass ich an meiner eigenen Hochzeit, finde ich, in vollkommen angemessenem, aber durchaus respektablem Maße betrunken war.
Das ist sehr schön.
Ja. Das haben wir gut hingekriegt.
Das habt ihr sehr gut hingekriegt.
Das haben wir auch nicht nur mit dir hingekriegt, sondern auch mit einigen anderen Gästen.
Ja, ihr habt
es waren einige abgefüllt. Sehr fröhlich und.
Ja, wir haben hinterher auch die Rechnung von, also ich meine, eure Bar war ja eine Spende an uns als Brautpaar, was natürlich sehr schön war. Hinterher noch die Rechnung für Bier und Wein gesehen. Auch da waren wir durchaus beeindruckt, was so geschluckt wurde an diesem Abend. Ja, aber ich meine, so muss das ja auch sein.
Richtigen Leute eingeladen.
Genau. Also ich, ja, es war ja, wie ihr auch schon erwähnt habt, war ja eher so eine Party, nicht so empfangig. Und das war eben genau das, was wir wollten. Und ich fand es sehr, sehr schön. Also ich habe mich sehr gut amüsiert und hatte einen wirklich schönen Tag. Es ist, heiraten kann man empfehlen, wenn man hinterher mit der richtigen Person verheiratet ist. Wenn nicht, ist das natürlich nicht so toll.
Sonst einfach nur so eine Party machen vielleicht.
Ja,
das
kann man ja trotzdem machen. Aber,
eine Party machen.
Aber ganz ehrlich, auch das bei der Schlussabrechnung für so eine normale Party wären die Ausgaben schon ein bisschen. Obwohl natürlich, also ich glaube, im Vergleich zu dem, was man heute landläufig so als normal für eine Hochzeit sieht, war das eine günstige Angelegenheit. Aber trotzdem für eine durchschnittliche Party wäre das etwas über unsere Einkommensklasse, glaube ich. Aber nein, also es war sehr, sehr schöne Sache. Und wir hatten ja auch tolles Wetter an dem Tag. Also
das
wir
stimmt,
haben
ja.
Es war ja nicht nur die Party, sondern wir haben morgens ja standesamtlich geheiratet in Höchst im Bolognaro-Palast. Und dann war eben richtig schönes Wetter, als wir draußen uns ein bisschen Sekt reingegossen haben. Und dann sind wir ganz bodenständig hessisch essen gegangen. Und ja, dann haben wir ein bisschen Party vorbereitet und dann wurde gefeiert. Also richtig schöne Sache.
Ja, war rund.
Finde ich auch. Ja. Jo, also irgendwie in der Hinsicht schon schade, dass man nur einmal heiratet im Idealfall, aber man kann ja dann irgendwann wieder so eine Party machen, um zu feiern, dass man immer noch zusammen ist.
Hochzeits-Revival. Wir sind immer noch verheiratet, Party. So. Warum nicht?
Überraschend.
Alle 10 Jahre eine.
Ja. Also. Jo, und danach sind wir auf
manche Paare sollten das öfter machen, damit sie mal ein paar Partys. Na egal.
Danach sind wir auf die Azoren geflogen, was auch sehr schön war.
Hast du dich schon an den neuen Namen gewöhnt?
Nee, also ich habe an die neuen Initialien habe ich mich inzwischen gewöhnt, weil ich ja bei der Arbeit jeden Tag viele Male meine Initialien schreibe, weil ich eben jede Seite, die ich in die Hände bekomme, muss ich eben mit meinen Initialien versehen. Also das heißt, das habe ich schon drauf, das CN. Aber ich glaube, ich habe mich ehrlich gesagt noch nie irgendwo mit Claudia Nördinger melden müssen.
Gehst du nicht in der Firma ans Telefon gelegentlich?
Oder nee, hast du ich bin nicht zuständig für irgendwelche Rückfragen oder
aber
so.
Aber zu Hause oder an deinem Handy oder sagst du nur Hallo?
Am Handy sage ich Hallo und zu Hause haben mich bisher nur meine Eltern und so Leute angerufen, wo ich schon sehe, das ist und dann melde ich mich auch nicht mit vollen Namen. Also bisher war es noch nicht notwendig. Außerdem ist ja so, ich habe neuen Ausweis und so weiter beantragt, aber habe ich ja noch nicht. Das heißt, überall, wo ich im Moment offiziell unterwegs bin, gehe ich noch unter Claudia Perner, weil ich ja nur dafür einen Ausweis habe.
Und in meinem Telefon hast du dich schon umgetragen.
Wirklich?
Das hat mich total irritiert, weil das kam. Also es hat wahrscheinlich irgendwie mit Facebook synchronisiert.
Ah, ich wollte gerade sagen, wie ist das passiert?
Ja, sonst irgendwie dauert es bei mir immer lange, bis ich da Leute mal umtrage oder so, wenn die heiraten. Ich glaube, meine Cousine ist jetzt 8 Jahre verheiratet, hat immer noch ihren alten. Naja, aber dann so, ich habe dich ja vorhin noch kurz angerufen.
So. Da war er echt schockiert, da stand er hier im Raum mit Blech. Da steht schon Nördinger.
Wie hast du denn das gemacht?
Aber
habe ich nicht gemacht.
Na, immerhin dadurch, dass du den Marc schon von früher kennst, kannst du ja gleich zuordnen, wer Nördinger ist. Weil ich habe diesen Effekt jetzt bei ein paar anderen Leuten gehabt, dass sie mir gesagt haben, so, ich habe überlegt, wer Claudia Nördinger auf Facebook ist und so, die irgendwie meine Sachen liked und so. Das kenne ich nicht, nie gehört.
Vielleicht auch unsere Hörer, wenn du Sachen von denen likest, dass die nicht verwundert sind.
Tja.
Das ist die Claudia.
Ja, ich bin immer noch die Claudia.
Ja.
Dr. Claudia bleibt immer noch Dr. Claudia. So.
Sonst ändert sich nicht viel, es ändert sich ja nur der Name.
Dr. Perner hat die Familie verlassen und jetzt gibt es Dr. Nördinger. Jetzt hat die Familie Nördinger einen Doktor. Aber ich denke eigentlich, dass man sich dann da relativ schnell dran gewöhnt. Ehrlich gesagt, ich habe nicht so das Gefühl. Die ersten paar Tage war das wirklich so krass, dass ich dachte so, boah, Namen ändern, das geht ja gar nicht. Weil du eben so von dir selbst, du denkst, hast so eine Vorstellung von dir selbst als so eine Einheit und der Name gehört ja irgendwie dazu.
Ja.
Und dann in den ersten paar Tagen dachte ich, eigentlich ist das unmöglich. Ich kann jetzt gar nicht mehr Claudia Perner heißen, weil das bin ich doch und so. Aber man gewöhnt sich dran.
Aber jetzt brauchst du zum Beispiel neue E-Mail-Adressen und solche Dinge.
Ja. Habe ich schon.
Sehr gut.
Ja.
Ich habe nämlich in meinem Adressbuch neulich auch dich umgeändert.
Ja.
Und dann stand da, ich weiß die Adresse nicht, aber irgendwie ist dein Name halt drin.
Ja.
Und,
aber die andere gibt es auch noch
notfalls. Ja, die andere gibt es auch noch.
Aber am einfachsten ist eigentlich an Sneakpot zu schreiben, Claudia at Sneakpot, das ändert sich ja nicht.
Also ich habe ein paar Probleme inzwischen doch, weil die.
Du musst noch für die Claudia Doktor. Claudia.
Ja, bitte. Bitte darum. Ja. Also ich habe ein paar Probleme, weil ich inzwischen so viele unterschiedliche E-Mail-Adressen von den verschiedenen Uni-Accounts, die ich hatte und sowas nebeneinander verwalte. Das nervt ein bisschen. Die gehen zwar alle so klar in den gleichen, ins gleiche Programm rein, aber mich stresst ehrlich gesagt im Moment trotzdem ein bisschen. Deswegen, ich werde mich darauf freuen. Ich werde jetzt zumindest mal meinen alten Müll-Adressen werde ich jetzt langsam mal verabschieden, aber die Claudia-Perner-Adresse gibt es natürlich noch eine ganze Weile. Deswegen noch.
Ja.
Noch auch die nächsten 5 bis 10 Jahre kann ich mich da vermutlich erreichen. Ja.
Die nächsten 5 Jahre, da sind wir dann auch schon bei Folge 600 irgendwas.
Ja.
Ja, wir Panas bzw. Ex-Panas haben jetzt ja vorgelegt, wer heiratet als Nächster? Bitte.
Das wird sich weisen.
Wir werden jetzt mal Wetten abschließen. Oder ihr könnt auch Wetten abschließen.
Das ist echt schön, genau. Liebe Hörer. Nächstes
also der Sneakpot Stefan kommt der theoretischen Frage, mich müsstet ihr erstmal verkuppeln mit irgendwem.
Das kann ja aber manchmal schnell gehen. Das heißt ja gar nichts. Deswegen, vielleicht wärst du dann sogar eine gute Wette, weil die Leute da hoffen könnten, dass hinterher so das Wettgleichgewicht zu ihren Gunsten ausgeht, wenn sie auf dich setzen und sie gewinnen.
Ach so, weil da die Quote besser steht.
Genau.
Ja, verstehe.
Ja. Ja, wie mein kleiner Bruder ja immer sagt, er spielt immer nur Lotto, ich glaube, wenn im Jackpot über 15 Millionen sind und sowas, und dann, oder 10, sucht er sich aber irgendeine Kombination, die auf keine Weise irgendwie durch Datum oder irgendwas sind, weil er eben sagt, es ist genauso wahrscheinlich, dass du gewinnst, und dann solltest du auch nach Möglichkeit wenigstens was nehmen, was kein anderer hat. Also genauso müsst ihr das haben.
Statistisch gesehen ist
sechs richtige oder was man auch immer da hat.
Zusatzzahl oder so, ja.
Bei 42 Millionen, du freust dir einen Ast und dann kriegst du 600.000 raus.
Tja, weil du deinen Hochzeitstag genommen hast.
Blöd.
Hochzeitstag finde ich wirklich gut, dass der im Ring steht, weil ich habe letzte Woche schon festgestellt, ich wusste schon, wie er nicht mehr welches. Also den Ehering nach Möglichkeit nicht verlieren.
Wenn man jetzt, wenn das jetzt der Marc gesagt hätte, hätten Stefan und ich nicht gelacht, sondern gesagt, ja, passt. Dass die Frau in der Beziehung das sagt, finden wir lustig.
Ja, so.
Jo.
Genug Hochzeit.
Genug Hochzeit, genug Dank. Sendung. Bis nächste Woche.
Wo ist eigentlich der Martin?
Der wollte kommen, aber
wir haben den Martin angekündigt und jetzt haben wir...
Ich ruf ihn gleich mal an.
Das ist ein bisschen wie Warten auf Godot. Wir reden die ganze Zeit von diesem Martin, aber er taucht nie auf und die Hörer werden niemals wissen, ob es den überhaupt gibt.
Vielleicht hat er es verwechselt und kommt morgen.
Vielleicht hat er gesagt, dass es Sonntag ist, ja.
Vielleicht ist Martin ja nur so eine Chiffre für irgendwas anderes.
Ja, nein.
Ich werde jetzt Nudeln essen und morgen doch noch beim Marathon mitlaufen.
Ich gehe jetzt auf eine Party von so jungen Gemüse, die 25 werden.
Ich gehe nach Hause und werde ein bisschen GTA 5. Apropos GTA 5. Nein.
Lass uns da noch mal drüber reden. Ich finde, darüber würde zu wenig reden.
Du hast meinen Rat befolgt und hast... Ja. Die kleine PlayStation gekauft und die Festplatte umgeschraubt?
Ja, die habe ich noch nicht umgeschraubt, das werde ich noch machen.
Okay.
Ja, ich habe es nochmal aufgebaut und ausgepustet, da habe ein paar Tipps von den Hörern gekriegt. Aber es hat leider alles nichts geholfen und dann war sie tot.
Oh.
Vielleicht könnte man mit mehr technischem Verständnis, als ich das habe, und vielleicht nur einer linken Hand, das doch noch einfacher beheben. Aber ich kann es nicht.
Tja.
Nun ja.
Ja, dafür kann ich Cocktails machen.
Hast du jetzt eine neue? Kannst ja weitermachen.
Ja. Genau, fügt mich hinzu.
Ja.
Wir schreiben das irgendwo rein. Oder haben wir das schon?
Egal. Ich habe meinen PlayStation-Namen auf die Seite geschrieben.
Genau, und es gibt eine Crew. Eine GTA 5 Crew, Sneakpot und Friends.
Genau.
Jetzt aber genug mit
cool. GTA
5.
Ja. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet, aber.
Wir sollten mal so eine GTA Online-Figur basteln, die aussieht wie die Claudia.
Das ist ja nicht so einfach. Man kann ja nicht.
Ja, dann, das die wird dann immer erschossen und sowas. Dann vielen Dank.
Ja, aber die erschießt auch eine Menge Leute.
Ja. Meinst du?
Ja, wir spielen die
vielleicht
ja gut.
Vielleicht auch nicht.
Wir spielen die ja gut.
Ja. So, bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Lustig, der Martin dürfte in 5 Minuten aufkreuzen.
Aufkreuzen.
Der alte Treuzer.
Riesenblumen noch hingestellt und natürlich Champagner und sowas. Und dann aber halt überall dieses Rosengemüse. Das war ein bisschen anstrengend. Das, als wir todmüde um 4:30 ins Bett fallen wollten, überall diese Rosenblätter lagen. Und ich meine, wäre ich betrunken genug gewesen, hätte ich mich einfach draufgelegt. Aber dann dachte ich mir so, nee, komm, es gibt eine Riesensauerei. Und dann haben wir allen Ernstes noch die Rosenblätter aufgesammelt.
Die Bar hat versagt.
Ich glaube, ja,
Scheiße. Die Rosenblätter. Naja, wir haben zwischen 2 Stunden aufgeräumt oder so. Das war der Fehler. Und auch im Bad ist so, überall liegen Rosenblätter und im ersten Augenblick sieht es ja schön aus und so, aber sobald du irgendwas dort gemacht hast, sieht es scheiße aus. Ja. Dann denkst du, überall dieses Gemüse. Du kommst aus dem Bad raus, hast Rosenblätter zwischen den Zähnen. So, selbst wenn du in der Badewanne liegst, so, es schwimmt überall irgendwie so ein Rosenzeug rum, finde ich nicht so angenehm eigentlich. Hm. Auch deswegen, weil ich in der Badewanne immer Angst vor Fischen habe und alles was...
Genau.
Alles, was groß ist und rumschwimmt, ist verdächtig.
Okay.
Ja.
Was ist denn das?
Ich weiß nicht, ich habe nur sein Gesicht beobachtet, der sich langsam zu so einem Fragezeichen formte.
Wer hat diese Einladung geschrieben? Herzlich willkommen zur 209. Ausgabe.
Nein. Schnitt.
Was denn?
209.
Oh, verdammt, ich bin 100 Folgen falsch.